ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los.
Es ist Freitag und das heißt, ich habe das große Glück, wieder mit Ariana zusammenzusitzen. Für unseren Podcast Barbory und Rackers, sie orgeln sich durchs Alphabet.
Das sagen nicht viele Leute in meinem Leben, Judith, dass es Freitag ist und sie die große Ehre haben, mit mir zu sprechen.
Ich freue mich immer so aufs Orgeln mit dir, es ist unglaublich. Wirklich.
Auch das sagen nicht viele Leute.
Richtig schön eigentlich durchorgeln werden wir heute wieder. Und zwar den Buchstaben R.
Und du, Judith, mir ist noch was eingefallen. Hm? Weil wir haben ja in der letzten Folge, wir sprechen ja in jeder Folge über einen Buchstaben des Alphabets, aber wir sprechen auch noch über ganz viele andere Dinge. Und in der letzten Folge, als es um Q ging und wir über Sticken, also Sticken mit Q wie Sticken gesprochen haben. Nee, da sind wir wieder abgedriftet und du hast gesagt, du wirst mich jetzt einfach immer wieder fragen, ob ich da schon weitergekommen bin.
Ja.
Und da ist mir noch eingefallen, ich habe auch was ich dich eigentlich immer wieder fragen wollte.
Was denn?
Das habe ich dich aber lange nicht mehr gefragt. Und zwar, du hast hier in diesem Podcast mal von einer sehr lustigen Geschichte erzählt und meintest, der Geschichte wirst du nochmal auf die Spur gehen und du wirst deinem 3-9 Kollegen Giovanni Di Lorenzo nochmal genau löchern, was es mit dieser Geschichte auf
sich
hat.
Weißt du, dass ich...
Judith, hast du deine Hausaufgaben gemacht oder kommt jetzt, nee, der Hamster hat die Hausaufgaben gefressen?
Nee, pass auf, ich habe ganz ehrlich, wir hatten ja jetzt gerade erst 3-9 und wir standen hinter dem Vorhang und der Warm-Upper war schon dabei, uns anzukündigen. Und dann sagte ich zu Giovanni, Giovanni, übrigens, du, meine Podcast-Kollegin, die Ariana, die hätte so gerne nochmal die Geschichte gehört, warum du mit Sandra Maischberger verwechselt wurdest. Und wir standen wirklich hinter dem Vorhang, ja. Und er so, ja, die kann ich gerne erzählen. Ich so, können wir uns nachher verabreden nach der Sendung, dass du mir das einmal in mein Handy sagst, wie es dazu kommen konnte, weil dann kann ich ihr das vorspielen. Er so, ja klar, mache ich gerne. Und dann dauerte das noch ein bisschen, bis der Warm-Upper uns wirklich reingerufen hat. Und ich habe gesagt, aber Giovanni, wie kann es denn sein? Das ist doch wahrscheinlich gar keine richtige Geschichte, weil du bist ja ein Mann und Sandra Maischberger ist ja eine Frau. Ihr könnt ja nicht ernsthaft miteinander verwechselt worden sein. Und dann sagte er, doch, die bringen alles durcheinander. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe gesagt, ja, aber also ich verstehe ja, wenn ihr verwechselt worden seid, weil vielleicht der Gast war bei dir bei 3-9 und sie dachten, nein, sie haben ihn bei Sandra Maischberger gesehen. Aber es kann doch nicht sein, dass ihr als Personen verwechselt worden seid. Doch, die Geschichte erzähle ich dir gleich. Und wer hat nicht daran gedacht, nach der Sendung?
Judith!
Wer hat nicht daran gedacht? Ich habe nicht daran gedacht. Und du hast absolut recht.
Nicht.
Ich werde, aber zum nächsten Mal werde ich dir das mitbringen, das Video.
Aber weißt du was? Das ist eine fantastische Zwischengeschichte. Das ist eine richtig gute Überbrückungsgeschichte. Das ist wie, wenn man eine Lieblingsserie hat und die ist vorbei. Das hatte ich gerade. Es war nicht eine Lieblingsserie, aber es war eine wirklich spannende Serie. Und ich hatte noch gedacht, dass ich gesehen habe, da kommt eine zweite Staffel oder da gibt es eine zweite Staffel. Mhm. Es gab aber keine. Sprich, die Serie war einfach vorbei mit der Ankündigung, es wird eine zweite Staffel geben, aber keiner weiß wann. Mhm. Und diese Geschichte von dir und Giovanni Di Lorenzo, das ist, als würde man zwischen Staffel 1 und 2 nochmal so ein kleines Häppchen, ein Amuse-Göll, einen Gruß aus der Küche reingeworfen bekommen. Nee, wirklich. Fand ich super. Das hält mich jetzt bei Laune, bis du die Geschichte richtig auflösen kannst. Aber toll, da hat er das quasi nochmal bestätigt. Du warst dir, glaube ich, auch nicht mehr ganz sicher, ob das so war. Oh, toll, da freue ich mich jetzt noch mehr auf die Auflösung.
Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da wirklich eine Geschichte kommt, weil ich glaube nicht, dass man die beiden tatsächlich verwechseln kann. Ich glaube, wenn er anfängt, das in das Handy zu sprechen, ist das irgendwie so eine ganz lapidare, ja, und dann war ja Wolfgang Schäuble zu Gast und wir haben dann so irgendwie sowas kommt. Also wir werden sehen. Mittlerweile bin ich selber gespannt, obwohl er das schon,
toll,
ich glaube, 20
Mal
in der Sendung gesagt hat, dass das passiert ist. Ich habe noch nie mir die Mühe gemacht, nachzufragen, wie denn die Situation
das
im Detail
so
tatsächlich war.
Da sind wir ganz anders.
Ja.
Ich bin so neugierig bei sowas. Ich will alles wissen. Ich will sogar wissen, was er an dem Tag gegessen hat. Was hatte er an? Wie lagen seine Haare an dem großen Tag, als er mit Sandra Maischberger verwechselt wurde?
Soll ich vielleicht mal einen Telefontermin zwischen euch beiden organisieren?
Noch besser, wirklich. Also echt, da kann ich ihm einmal meine Fragen selber stellen. Das ist ja wie einmal Beyoncé treffen. Einmal den Mann treffen, der mit Sandra Maischberger verwechselt wurde.
Du, ganz ehrlich, wenn ich das so ankündige, Giovanni, also wenn du mit ihr sprechen würdest, es wäre für sie, als würde sie Beyoncé treffen. Dann macht er das. I swear.
Glaubst du, das ist ein wirklich Kompliment für ihn?
Vielleicht fragt er nach, wer ist Beyoncé? Weiß ich nicht genau. Vielleicht weiß er es aber auch. Und er wird sich dann sehr gebauchpinselt fühlen und mit dir sprechen.
Vor allem das Tolle finde ich, es scheint ja eine, ja wie eine Urban Legend in der 3 nachs 9 Sendung zu sein, wenn er die Geschichte schon so oft angerissen hat. Was ist das denn für ein Ritterschlag oder ein Ritterinnenschlag, wenn das hier, unser kleiner, feiner, süßer Podcast aus der ARD-Audiothek, am Ende das Medium ist, wo diese Geschichte ihre Auflösung findet. Das ist ja toll. Das ist ja fast wie die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, als dann in sehr vielen Medien das Foto von dir war, wie du in der Tagesschau eine gelbe Bluse getragen hast, um mir ein Zeichen zu senden. So ist es ja, wenn hier die große Geschichte von Giovanni Di Lorenzo und Sandra Maischberger dann an die Öffentlichkeit getragen wird.
Ich will mal so sagen, erwarte nicht zu viel.
Das hast du jetzt schon so oft gesagt, dass ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt,
ich glaube einfach nicht, dass das eine wirkliche Geschichte ist, die dahinter steckt. Hä? Aber er hat aber hinter Vorhand nochmal gesagt, doch, erzähle ich dir gleich. Also es
ja,
scheint.
Eben.
Ja, wir gucken mal.
Eben.
Ich werde ihn
fragen. Ich bin so gespannt. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wenn du ihn jetzt nochmal so, wenn der Warm-Upper schon da auf der Bühne steht und du ihn hinterm Vorhang antippst, dass sich das dann schon quasi am Horizont abzeichnet, dass er dann sagt, ja, also wie das genau war, aber wenn er da noch so begeistert sagt, doch, das war eine richtige Verwechslung, also das heizt mich gerade noch mehr an, wirklich, ich bin hooked, wie wir jungen Leute, ich bin ja sehr, sehr jung und wir jungen Leute, wir sagen immer, ich bin hooked.
Vielleicht schicke ich ihm gleich direkt eine WhatsApp, eine Nachricht und bitte ihn doch einmal ganz kurz in die Kamera zu sprechen, wie es war.
Toll.
Vielleicht muss ich ihn dazu aber auch interviewen, weil es mehrere Nachfragen erfordert, um wirklich alle Details rauszukitzeln, die dich interessieren, weil was hat er gegessen an dem Tag, was hatte er an und so. Wir werden dranbleiben an dieser Sache.
Freue ich mich. Und das ist auch ein fantastischer Übergang zu unserer heutigen, nicht Buchstabenreihe, aber zu unserer heutigen Stelle im Alphabet, möchte ich sagen. Denn wir sind bei R angekommen, schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe absolut keine Ahnung, welcher Zahl im Alphabet R entspricht, aber in meiner Vorstellung sind wir langsam im letzten Drittel.
Ja.
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ja. Der neuntletzte Buchstabe. Mhm. Und ich mache das dann immer so, wenn du mal einen Einblick haben willst in meinem Kopf, wenn ich sage das letzte Drittel und es ist der neuntletzte, muss man 9 mal 3 nehmen. 9, 18,
27.
Und das entspricht relativ, nicht exakt, aber relativ ungefähr, genau, nee, eher ungefähr, der Anzahl der Buchstaben im Alphabet. Von daher würde ich sagen, mein Bauchgefühl lag eigentlich ganz, ganz richtig, oder? Das letzte Drittel wird hier eingeläutet.
Ja, aber das macht mich jetzt ein bisschen traurig, wenn du das so sagst.
Ja, stimmt. Ich habe es sehr negativ ausgedrückt. Okay, dann sage ich es anders. Und zwar, ich weiß noch, als wir in der Schule so, wie nennt man das, Anteile, Bruchrechnen Anteile gelernt haben und das natürlich wie in den meisten Fällen mit so Kuchenstücken gezeigt wurde und dann die Hälfte ist, die Torte wird in 2 Hälften geschnitten, ein Viertel ist, die Torte wird in 4 Teile und Drittel kam mir immer wahnsinnig viel vor. Und auch bei so Sachen wie, wenn man zum Beispiel einen Lauf mitläuft, einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon oder einen Marathon natürlich, und man weiß, jetzt habe ich noch ein Drittel vor mir, ist es für mich so, um Gottes Willen, ein Drittel ist noch so viel, das ist noch so ein großes Kuchenstück. Und mit diesem sehr viel positiveren Bild gehe ich jetzt einfach in dieser Folge weiter. Gefällt es dir besser?
Das gefällt mir viel, viel besser. Und wir haben auch noch richtig was zu besprechen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, wir wissen ja nicht, welche Begriffe uns wechselseitig vorgelegt wurden von unserer fantastischen Redaktion. Aber meine Begriffe geben ordentlich was her. Wie ist es bei deinen?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe zu beiden auf jeden Fall eine Verbindung. Mein einer Begriff mit R ist Romcoms, also aus dem Englischen, ne, romantische Komödie, romantic comedy, Romcom und Rebound, womit nicht oder nicht nur, aber ehrlich gesagt nicht, dieses Abprallen vom Ball beim Basketball gemeint ist, sondern kurz nach dem Ende einer Beziehung direkt eine neue eingehen. Das sind meine beiden Begriffe, Rebound und Romcom.
Rom-Com und Rebound. Oh, finde ich beides interessant. Und beide Begriffe, also ich kenne das Phänomen dahinter, aber beide Begriffe waren mir so nicht bekannt. Ich glaube.
Wie, bis wann?
Ha, bis gerade eben, bis du es gesagt hast.
Wirklich?
Ja, also ich habe Rebound, kannte ich wirklich nur aus Sportzusammenhängen. Und Rom-Com, das habe ich auch noch nie gehört. Romantic
wirklich?
Comedy,
Judith?
Ja, ich schwör's dir. Aber ja, hör mal, das ist auch mein Alter.
Ich schwör's dir, Digga.
Weißt
musst du, noch sagen.
Ich bin auch einfach, ich krieg's nicht so mit, was da auf Social Media alles so besprochen wird. Oder ist das kein Social Media? Hashtag Rom-Com.
Ich wollte gerade sagen, ich will es jetzt nicht schlimmer machen, indem ich sage, dass der Begriff schon aus den, ich glaube, 2000ern ist. Müsste ich jetzt das genaue Datum nochmal nachgucken. Mhm. Aber auf jeden Fall wurde 2010, warte, das muss ich jetzt kurz nachgucken. Doch, in den 2010er Jahren wurde von Menschen, die sich mit Rom-Coms befassen, also Produzenten und Produzentinnen, RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen, SchauspielerInnen, KritikerInnen und so weiter, wurde gesagt, dass jetzt eigentlich mit dem Genre Schluss ist. Und wenn um 2010 herum schon gesagt wurde, jetzt ist eigentlich mal Schluss, ist der Begriff mindestens schon 10 Jahre vorher erfunden worden. Und deswegen hat es wenig mit Social Media zu tun, Judith. Aber wir finden auch noch eine andere Ausrede für
okay,
dich.
Okay, ja, ich habe es irgendwie einfach nicht mitbekommen. Es ist an mir vorbeigezogen.
Ist nicht schlimm.
Aber weißt du, das Schöne ist ja, dieser Podcast vermittelt ja auch, trotz aller Laberei, ein bisschen Wissen. Ja, und man lernt hier nicht nur schöne Wörter wie prokrastinieren, sondern wir lernen jetzt auch, was Rom-Com bedeutet. Und da du schon so schön dabei bist, würde ich sagen, bevor ich dir meine Begriffe vorstelle, nehmen wir uns jetzt einfach mal die Rom-Com als Begriff vor. Ich möchte lernen.
Ach wirklich? Möchtest du direkt reinstarten?
Kannst du ein Beispiel nennen für eine Rom-Com?
Ja, warte, da gab's, nee. Aber ich würde jetzt was relativ, doch, was, ich bin immer ganz schlecht mit sowas. Ich war vor einer Weile auch in einem Podcast zu Gast, wo es um Musik ging, weil ich Musik liebe, wahnsinnig viel Musik höre. Und dann sollte ich da irgendwie mein Lieblingsalbum von einem bestimmten Künstler, und ich habe ihn mit großen Augen angeguckt und meinte, ich bin null so ein Mensch. Ich merke mir, ich denke Musik nicht in Alben. Ich kann mir keine Alben merken. Manchmal kann ich mir sogar nicht mal Songtitel merken. Wenn du mich jetzt nach Filmtiteln fragst, wird's noch schlimmer. Ich war auch nie ein Mensch, der sagen konnte, was ist mein Lieblingsfilm oder meine drei Lieblingsfilme. Aber mir ist deswegen direkt was in den Kopf gekommen. Das ist aber was relativ Junges, also aus jüngster Zeit, nämlich eine Serie. Es gibt natürlich, also es ist eine Netflix-Serie, gibt natürlich noch ganz viele andere Streaming-Dienste, wie zum Beispiel Disney Plus oder Prime Video. Aber das war eine Netflix-Serie und die hieß...
Warte was mal. Kommt jetzt?
Ja, jetzt fällt sie mir natürlich nicht ein. Ich bin schlecht mit sowas. Jetzt warte kurz, aber ich weiß, wer mit drin gespielt hat.
Serie, googlest du jetzt parallel? Das finde ich ja sehr lustig. Sag mal,
ja, vielleicht.
Warte mal, du hast doch gerade gesagt, Rom-Com ist Romantic Comedy, richtig?
Comedy.
Ja, ist ja, dann genau. Sowas wie, also nur damit ich es verstehe, sowas wie zum Beispiel Notting Hill, was ja romantisch war und trotzdem lustig. Oder
ganz genau.
Oder Meine Braut, ihr Schwiegervater und ich.
Exakt.
Das ist
genau
eine Rom-Com.
Das ist eine Rom-Com, eine romantische Komödie. Exakt. Und ich habe es gerade wieder gefunden. Und zwar die Serie, die war vor kurzer Zeit in vieler Munde. Nobody Wants This. Eine wirklich ganz, finde ich, zauberhaft gemachte. Ich finde auch der Inbegriff von Rom-Com, wenn jemand sagt, wie könnte man Rom-Com beschreiben, ist, es tut nicht weh. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne den Begriff Rom-Com, also das soll jetzt keine Angeberei sein, ich kenne den Begriff Rom-Com schon seit einigen Jahren. Und der ist so... Ich verbinde mit dem so viel, dass alleine bei dem Titel Rom-Com kommt ein ganz wohliges Gefühl in mir auf. Weil ich finde, Rom-Com ist sowas, das guckt man entweder bei einem gemütlichen Filmabend oder wenn man an einem Freitag oder Samstag lange weg war, spät nach Hause gekommen ist, wenig geschlafen, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken und dann hängt man am nächsten Tag den ganzen Tag auf dem Sofa ab, trinkt viel Wasser, bestellt sich was Ungesundes zu essen und dann braucht man leichte Unterhaltung, irgendwie was fürs Herz, aber auch was, wo man lachen kann, jetzt bloß nicht irgendwie so eine komplizierte Tatortgeschichte und dann ist Rom-Com genau das Richtige und ich glaube, ich verbinde so viele Situationen und so viel Gefühl und so viele Filmsituationen mittlerweile mit dem Begriff, dass alleine dieser Titel bei mir schon ganz viel Positives auslöst.
Ja, ich gucke das auch gerne, muss ich sagen. Steht in deinen Unterlagen irgendwas dazu, ob Frauen oder Männer das mehr genießen können? Weil ich habe irgendwie den Eindruck aus meiner eigenen Biografie, dass das ein ganz typisches Frauenprogramm ist.
Witzig, dass du das sagst, weil eigentlich ist Rom-Com natürlich was, was sich an alle richtet, weil es ja gar keine, es geht ja um keine bestimmte Handlung. Also doch, klar, Liebe ist die Handlung, aber ansonsten kann ja alles drin vorkommen. Aber, weil du genau das gerade ansprichst, Sandra Bullock hat sich mal wahnsinnig darüber, ich glaube, man könnte aufgeregt oder echauffiert sagen, weil sie meinte, dass Romcoms so eine Geringschätzung erfahren. Die werden manchmal wohl auch Chick-Flick genannt, also Frauenfilme. Und Chick-Flick? Sie hat der New York Times Chick-Flick.
Chick-Flick.
Genau, das ist okay. Chick-Flick, dass es so ein Mädelsding ist. Aha. Und hat in einem Interview für die New York Times gesagt, dass sie findet, dass Romcoms per se so abgewertet werden und dass immer gesagt wird, dass es so vorhersehbare Frauenfilme sind und dass es eine richtige Degradierung für das Genre ist, was eigentlich so viel mehr hergibt. Und ich kann mir genau vorstellen, was sie meint, weil ich glaube aber, da jetzt komme ich wieder, weil ich finde ja, das ist wie vieles, wo so Frauen und Mädchen so weiche Sachen zugeordnet werden, wie bei kleinen Kindern ist es ja schon irgendwie mit Puppen spielen, sich die Haare bürsten, was basteln, lesen, so ruhige Sachen machen. Und bei kleinen Jungs ist es dann irgendwie ja laut, toben, klettern, Technik, hauen, Fußball. Und ganz, ganz viel davon ist ja einfach irgendwie so eine Prägung der Gesellschaft oder so gesellschaftliche Rollenbilder, die sich dann so verselbstständigen und immer wieder gefüttert werden, die aber eigentlich gar nicht auf Tatsachen beruhen. Und ich finde, bei so Themen wie Liebe, Romanze, ja, bei allem, was so ein bisschen weich ist und gefühlig und emotional, wird es dann auch ganz, ganz schnell klischeehaft in diese, in Anführungsstrichen, die gibt es ja eigentlich auch nicht, aber Frauenschublade gesteckt. Das ist wahrscheinlich genau das, was Sandra Bullock meint und was du da wahrscheinlich auch dann erspürst, was so ein bisschen so ein gesellschaftliches Phänomen ist, ohne dass man, weil es wäre ja absurd zu sagen, ja, ein Film, wo es um Liebe geht, das ist natürlich absolut was für Frauen, weil warum sollte Liebe mehr Frauen betreffen als Männer?
Nee, weil ich habe ja gerade gesagt, aber du hast recht, so aus meiner eigenen Biografie, weil alle Männer, mit denen ich mein Leben geteilt habe und das Fernsehsofa, wenn ich dann vorgeschlagen habe, dass wir doch eine Rom-Com gucken könnten, es muss für mich noch nicht mal lustig sein. Mir reicht einfach schon was Romantisches. Ich finde das schön. Ja, war immer so, oh nee. Und dann haben die irgendwelche Filme ausgesucht, wo ich dann immer meinte, okay, komm, wir gucken irgendwas mit Frauenmördern oder Serienmördern oder Kindermördern oder irgendwas. Und das ist ja letztlich auch immer so, also letztlich hat es genau den Punkt getroffen. Wir haben am Ende dann wieder irgendeinen Thriller geguckt und irgendeinen Horrorfilm oder irgendwas, wo sehr viele Menschen von einer Person auf bestialische Art und Weise umgebracht wurden. Und ich weiß nicht, meinst du wirklich, das ist nur soziale Prägung?
Ich habe erst gestern wieder was darüber gelesen, dass dieses, dass kleine Kinder, also dass Jungs klettern wollen und wild sind und Autos und Ball interessiert sind und Mädchen so zart und Puppen und basteln und ruhig sind, dass das zum Großteil mit also Prägung zu tun hat im Sinne von, dass es sich gesellschaftlich so krass verankert hat, dass es so weitergetragen wird und dass Mädchen haben dann irgendwie ein süßes Kleid an und dann sollen die nicht aufs Klettergerüst, weil dann geht das kaputt und Jungs haben irgendwie eher so Funktionskleidung an, wo dann so Knieschoner drauf sind, damit die da irgendwie auf dem Boden robben können und irgendwie durch die Rutsche klettern können. Also
guckt dein Mann gerne Romcoms, dein Freund?
Also ich weiß nicht, ob er das von sich so bezeichnen würde, aber der war definitiv, ach so, diese Serie, von der ich gerade, oder ich wollte gar nicht von der Serie erzählen, aber die Serie, die ich meinte, heißt Nobody Wants This. Das haben irgendwie super, also ja, ich glaube, das ist oft so, wenn bei Streamingdiensten eine Serie doll gepusht wird oder erfolgreich läuft, dann ist die so in aller Munde, so wie es früher irgendwie Wetten, das war, was am Samstagabend dann alle in Deutschland geguckt haben, alle, also ganz viele Millionen, sind es jetzt so Serien, die besonders gut laufen. Und wenn dann so viele darüber reden, kommt dann dieses Phänomen, dann will man sie auch gucken. Also haben mein Freund und ich sie auch geguckt. Und mein Freund war wirklich derjenige, und das ist witzig, weil ich würde meinen Freund auch eher als einen, und das meine ich im positivsten Sinne, einen weichen Typen bezeichnen, aber nicht weich im Sinne von Weichei, was ja auch wieder ein bescheuerter Begriff ist, aber von
sensibel.
Sensibel und ich merke gerade, man springt so von einer Klischeekiste in die nächste, dieses klischeemäßige, so ein harter Typ, weißt du, der nicht so viel mit so emotionalem Zeug anfangen kann und so, das ist natürlich auch wieder nur ein Klischee, aber genau, und mein Freund war definitiv der traurigere von uns, als die Serie vorbei war und die war wirklich exakt das und wenn man sich jetzt fragt, ja exakt was denn eigentlich, das ist nämlich tatsächlich was, was man dem Genre Rom-Com, was heißt vorwerfen würde, aber zumindest sind die Merkmale schon sehr konservativ. Denn bei Romcom typischerweise basiert die Geschichte auf einer heterosexuellen oder heteronormativen Beziehung. Das heißt Mann und Frau. So, da, so war das und so ist das schon immer gewesen und so machen wir das.
Der Klassiker.
Also sehr selten, dass es mal, genau, irgendwie mal ein gleichgeschlechtliches Pärchen. Ich finde jetzt, wo Filme und Serien langsam diverser werden und dadurch auch moderner, finde ich, und sehr viel repräsentativer als früher. Aber bis zu einem bestimmten Jahrzehnt war das zumindest so und ist es ja auch häufig immer noch, dass die, also es ist sehr fixiert dann auf eine romantische Beziehung oder Erzählung zwischen Mann und Frau und dann natürlich auf dieses, ja, sehr idealistische oder ideologische Konzept der wahren Liebe, dieses den einen oder die eine suchen und dann auch finden, das füreinander bestimmte Paar, dieses es gibt nur den einen oder die eine für mich, diese Person ist perfekt und wenn wir zusammen sind, ist auch wirklich alles gut und dann kriegen wir Kinder und haben keine Probleme mehr, keine Geldsorgen, ziehen in ein Haus, haben einen Golden Retriever und bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet, am besten noch am gleichen Tag. Und das ist tatsächlich was im Gegensatz dazu, dass es jetzt so Frauenfilmchen sind, wo man sagen könnte, ja, das sind aber tatsächlich so die Merkmale von Romcom. Also so dieses sehr konservative und idealistische Bild von der wahren Liebe und der romantischen Beziehung zwischen Mann und Frau.
Mhm.
Und so war es bei Nobody Wants This, bei dieser Serie,
von der ich gerade erzählt habe, natürlich auch. Würdest du sagen, es lohnt sich? Sollte man die ansehen?
Also das ist ja, gibt's ja immer mal wieder, dass es so Serien gibt, wo irgendwie gefühlt alle drüber reden und jeder das guckt. Ich bin dann immer sehr hinterher. Zum Beispiel war das auch bei, was ich bis jetzt noch nicht geguckt habe und mir so viele empfehlen, ist White Lotus. White Lotus soll auch so eine Serie sein, die ganz, ganz toll ist.
Schreib mir alles auf.
Die steht noch auf meiner Liste. Schreib mal auf, White Lotus.
Aha.
Und dann, jetzt kommt nämlich, weil du gerade gefragt hast, meinst du, das sollte ich sehen? Reindeer Baby war auch so eine Serie, über die haben alle gesagt, oh Gott, die ist so toll und alle haben die irgendwie geguckt. Da haben mein Freund und ich, glaube ich, nach der zweiten Folge abgebrochen oder noch innerhalb der zweiten Folge, weil wir damit nichts anfangen konnten. Das heißt, nur weil alle drüber reden und das irgendwie gepusht wird, heißt es nicht immer, dass es gut ist. Und jetzt kommen wir zu Nobody Wants This. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich finde, wie so viele andere Dinge auch, sind Filme und Serien was so Subjektives und Persönliches, dass es auch sein kann, dass dir zum Beispiel Rentierbaby total gut gefallen würde und du Nobody Wants This guckst und sagst, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Aber es ist, wie wir gerade gesagt haben, so richtig was fürs Herz. Es ist witzig. Es ist irgendwie so, ich würde sagen, dass es immer so ein bisschen rührig ist, wenn man sieht, da wollen sich zwei und irgendwann kriegen sie sich oder auch nicht. Also aber ist irgendwie so ein bisschen, ja, ist irgendwie was nett zu sehen und man kann auf jeden Fall dabei lachen und ich finde, es entspricht wirklich exakt so dieser Definition von Romcom und wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, mir hat es ja auf jeden Fall gut gefallen, ja. Ich fand es wirklich eine nette Serie.
Also ich nehme auf jeden Fall diese beiden Serientipps jetzt mal mit und gucke mir das an. Wir hätten das allerdings alleine angucken müssen, weil, wie gesagt, im anderen Fall werden da wieder irgendwelche Leute massakriert und gejagt, dann im Idealfall von den Guten. Also
ja, aber siehst du, das gibt's dann bei uns nämlich auch. Mein Freund will dann manchmal, oder das versucht er schon gar nicht mehr, dafür sind wir lange genug zusammen, aber wenn er dann so Filme guckt wie Equalizer oder sowas, ja, wo ich schon, oh Judith, wenn ich auf dem Thumbnail, auf dem kleinen Vorschaubild eines Filmes oder einer Serie sehe, dass eine oder zwei Personen in langen schwarzen Trenchcoat-Mänteln
aus Leder,
aus Leder und hinter denen explodiert ein Auto oder ein Haus und alles steht in Flammen. Im Leben nicht klicke ich da drauf und gucke mir die Scheiße an. Das ist nichts für mich, das weiß ich sofort. Wenn in den ersten 10 Minuten ein Maschinengewehr rausgeholt wird, weiß ich, ich muss sofort abschalten und mein Freund liebt diese Filme und Serien.
Ich finde es auch schlimm, dieses Geballer. Also wenn es nur noch darum geht, irgendwie möglichst viel Zerstörung anzurichten und zu ballern. Also ich finde diese James-Bond-Filme, ja, die haben es ja letztlich auch gemacht, aber da war das wenigstens noch mit so einem Augenzwinkern erzählt. Weil du immer gedacht hast, so, ja, nee, ist klar, jetzt spring noch und mach noch ein Salto irgendwie mit deinem Fallschirm und jetzt, ja, auf die Skier und weiter geht's. Das war irgendwie, weil es so überzogen war, fand ich es irgendwie lustig. Aber wenn es nur darum geht, wie hier bei Equalizer, ich weiß genau, was du meinst, da gibt's ja mehrere Teile mittlerweile, ne? Oh, nee, das finde ich auch überhaupt nicht. Das kickt mich auch gar nicht. Ich habe neulich einen Film gesehen, der lief aber im Free TV. jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der heißt. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen. Das war einer der eindrücklichsten Filme, die ich je gesehen habe, weil ich da so viel drüber nachgedacht habe. Und das hatte so einen Schrecken. Das war so gruselig, ohne dass du eine einzige Waffe gesehen hast und ohne dass irgendwas explodiert ist oder irgendwie.
Ah.
Und zwar geht es darum, dass ein Virus, ist es glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ausbricht.
Mit den Pilzen?
Nee, der den Menschen die Sinne raubt. Und zwar nacheinander. Die sehen erst
Scheiße.
Nichts mehr, dann hören sie nichts mehr, sie können nichts mehr fühlen. Also jeder Sinn geht nacheinander weg und die Menschen werden dadurch auch aggressiv. Das heißt, du hast auch keinen Gefährten mehr an deiner Seite, weil dein Partner, dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin sich halt negativ verändert. Alle werden zu Einzelkämpfern, zu sehr aggressiven Einzelkämpfern. Das heißt, du bist nicht nur aller deiner Sinne beraubt am Ende, sondern du bist auch ganz allein. Und diese Kombination fand ich das die schrecklichste Vorstellung, mit der ich mich jemals auseinandergesetzt habe. Das ist so.
Wie heißt der Film oder die Serie?
Wenn ich das jetzt wüsste, wie der heißt.
Ach so. Oh, Judith, das kannst du nicht machen.
Das kannst du bestimmt googeln irgendwie.
Film oder Serie?
Das war ein Film. Meine ich jedenfalls. Es war ein Film und ich glaube, der lief. Wo lief der? Lief der auf Arte oder Dreisat?
Wenn du es hörst, fällt es dir dann wieder ein? Also, wenn ich dir das sage.
Film auch. Das war jetzt kein Hollywood-Blockbuster.
Perfect Sense. Perfect Sense.
Kann sein. Was steht da dazu? Was liest du da gerade?
Ja, ich sag's dir, ich bin mir ganz sicher, dass ich das sehr gut recherchiert habe. Ich liebe es, wenn mir jemand sagt, ich kann dir nur so 2, 3 Fakten nennen und ich muss rausfinden. Judith, wenn du mich glücklich machen willst, dann schenk mir irgendwann mal zu Weihnachten oder so, dass du mir 10 Rätsel gibst, weil es gibt nichts Schöneres für mich. Pass auf.
Ja, letztes Mal hast du gesagt, dass du gerne Kriminalfälle lösen würdest mit deinem Partner. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, aber das machen wir jetzt.
Ja, genau.
Gib dir immer so kleine Rätsel an die Hand.
Pass auf, eine unerklärliche Epidemie führt dazu, dass die Menschen auf der ganzen Welt ihre Sinne verlieren.
Ja,
während die Katastrophe sich anbahnt, finden in Glasgow die Forscherin Susan und der Chefkoch Michael zueinander.
Ja, genau.
Obwohl die Krankheit sich weiter ausbreitet und so weiter.
Richtig.
Das muss ich sofort auf meine Liste schreiben.
Das ist so Gänsehaut, weil irgendwie merkst du dann so, du brauchst gar keine Explosionen und Waffen und Schrecken. Und es ist einfach, der Schrecken ist irgendwie vorhanden, wenn du dir vorstellst, dass einfach das, was völlig normal für dich ist, dann plötzlich nicht mehr da ist. Und ich weiß nicht, aber ich habe da so intensiv drüber nachgedacht, wie froh man sein kann, dass man in Anführungsstrichen alle Sinne beisammen hat. Ne? Das, das ist also wahnsinnig eindrücklich gewesen. Ich habe ganz viel gealbträumt von diesem Film. Also der geht echt unter die Haut. Ne? Also ich warne dich auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht irgendwie leichte Kost. Also wenn du einen schönen Abend haben willst, einen schönen, dann guck dir eine Rom-Com an. Ja?
Ja.
Und wenn du ein bisschen irgendwie dich challengen willst, dann guck dir, wie heißt er?
Perfect Sense.
Perfect Sense an. Ja, und ich habe mir
muss
aufgeschrieben,
aber sagen,
Nobody Wants This, muss ich mir auch angucken.
Nobody
Wants
This, genau.
Auch ein neues Wort, was ich gelernt habe. Typischer
Chick-Flick. Ja, ich muss aber sagen, obwohl ich Rom-Coms so gerne mag, gibt es nicht relativ wenig, aber sagen wir seltener die Situation, dass ich sage, ich gucke mir eine Rom-Com an, als Thriller. Ich liebe so norwegische
skandinavische.
Skandinavische, danke, genau. Skandinavische Serien und Filme.
Ja.
Ich weiß nicht, was mich daran so packt. Und auch da gilt, ich sag mal, es gibt wie so einen Ballerquotienten. Wenn der Ballerquotient überschritten wird, dann mag ich es nicht mehr. Das ist aber bei skandinavischen Filmen und Serien eigentlich selten der Fall. Es ist okay, wenn ein bisschen geschossen wird oder wenn Waffen mit dabei sind, aber eigentlich soll es mehr so um dieses Perfide dahinter gehen. Gucken wir auch gerade wieder eine Serie von, wie heißt der, Harlan Coben oder so. Gucken wir genau wieder so eine Thriller-Serie. Und das, wenn mich jemand fragt oder wenn mein Freund mich fragt oder wenn ich überlege, was gucke ich jetzt, in 90% der Fälle entscheide ich mich ehrlich gesagt für was Spannendes und nur sehr selten für eine Rom-Com, obwohl ich das Genre wirklich sehr gerne mag.
Dann habe ich, also ich habe noch einen Tipp für dich. Ist es spannend?
Mhm.
Ja, es ist spannend, aber es ist auf jeden Fall skandinavisch und das hat einen unfassbar schwarzen Humor und sehr, sehr überraschende Wendung. Pass auf, es ist wieder ein Rätsel. Ich kann dir nur 2, 3 Infos geben, weil ich mehr einfach nicht erinnere. Und du musst jetzt live hier im Podcast rausfinden, um welchen Film es sich handelt. Ich erinnere nur noch Folgendes. Es war ein Film und es ging um, also ein skandinavischer Film, und es ging um ein Ehepaar. das in Trennung ist. Und aus irgendwelchen Gründen sind die zusammen in so einem Haus am See. Und ich glaube, da gibt's auch, ich meine, dass da auch so Einbrecher kommen. Also auf jeden Fall eskaliert diese Situation zwischen diesem getrennten Ehepaar so extrem, dass es hinterher, und das finde ich so, du guckst erst einen ganz normalen Film und denkst, es ist ein Beziehungsfilm, ne? Also das Ehepaar hat halt Schwierigkeiten. Mhm. Ich rede ein bisschen, dann kannst du weiter recherchieren. Du denkst, es ist ein ganz normaler Film über ein Ehepaar, was irgendwie Beziehungsprobleme hat. Aber dann geht das in so eine Richtung, wie soll ich sagen, wie so ein Splatter-Movie. Weißt du? Aber so, so unvermittelt kommt das. So eine unvermittelte Brutalität, die dadurch irgendwie so, ich will nicht sagen lustig ist, aber also, ja, ich habe das geguckt und musste zwischendurch, ich musste immer lachen, weil das so an den Haaren herbeigezogen war irgendwie, aber auch so cool einfach gedreht. Hast du rausgefunden schon, wie er heißt?
Nee, da fehlen mir noch ein paar markante Eckdaten, muss ich sagen.
Gib mal ein, skandinavisch, Ehepaar, Trennung, brutal, Rosenkrieg, sowas.
So, da kommt zum Beispiel The Trip, ein mörderisches Wochenende.
Ja, das ist es.
Ist nicht dein Ernst.
Ich schwör's dir.
Ich habe eingegeben, skandinavischer Film, Ehepaar, Trennung, brutal, See.
Guck, The Trip. Das musst du dir angucken.
The Trip. Okay, aber ich muss zugeben, ich möchte jetzt nicht ich finde, man erkennt am Kinoplakat schon, dass es ein bisschen klamaukig ist.
Nee. Ich weiß genau, was du meinst.
Also nicht klamaukig im Sinne, ich meine nicht klamaukig im Sinne von, dass sie jetzt einen tollpatschigen Humor bedienen, sondern das Plakat ist so plakativ, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist so ein nicht kitschig, aber also das ist eine zerrissene Seite und also es sieht aus, als wäre es in zwei Hälften gerissen und der Riss ist aber blutrot. Links steht eine Frau in so einem dunklen Anzug mit einem Messer und rechts steht ein Mann mit in so einem dunklen Anzug und einem Hammer und sie gucken sich so halb an.
Ja, Ariane,
und es heißt,
dann ist das Filmplakat scheiße.
Echt?
Aber der Film, der Film ist wirklich richtig, also richtig gut, weil... lass es danach sprechen. Ich bin sicher, obwohl das so brutal ist, wirst du lachen müssen. Weil das so auch überraschend kommt beim Gucken, diese Wendung und was da plötzlich alles passiert und abgeht. Ich hasse nämlich klamaukige Filme. Also ich bin diejenige, die damals als alle in meiner Klasse Police Academy geguckt haben und toll fanden, da gesessen hat und gesagt hat, what the fuck? Also, ich konnte es nie nachvollziehen. Auch diese ganzen Hangover-Filme und so. Ich hasse es, wenn es zu klamaukig ist. Und so, weißt du, so doll auf die 12 irgendwie. So überdeutlich.
Ja.
Und nochmal so irgendwie erst nochmal, weißt du, für ganz blöde, nochmal oben drauf mit dem Hammer und so. Also ich wirklich, das ist gar nicht mein Ding. Aber Film, The Trip, ich finde den perfide. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Müssen wir jetzt eigentlich, weil
auch
wir in der ARD-Audiothek sind, auch jetzt ganz viel noch nennen, was man auch in der ARD-Mediathek sehen kann?
Ja, das müssen wir und das werde ich jetzt mal gucken. Du, ich wollte gerade sagen, ich bin also, Tatort hat sich jetzt bekleckert, sich selber nicht so sehr mit Ruhm, aber vor allem die Berlin-Tatorte liebe ich sehr einfach, weil man so viele... Orte wiedererkennt, das finde ich schon toll. Das ist ein bisschen, als würde man einen Film gucken, wo ein Bekannter mitspielt und man sagt immer, oh, die kenne ich. So geht mir das mit Berlin-Tatorten. Und ich finde so jeder 10. Tatort, der kann auch was.
Ich habe schon mal mitgemacht im Tatort. Wusstest du das?
Nein, wirklich? Ja. Hast du die Tagesschausprecherin Judith Rakers gespielt?
Richtig, genau. In einem Till Schweiger-Tatort.
Judith, das glaube ich nicht. Das ist ja mein großer Traum. Das erzähle ich schon, glaube ich, seit 10 Jahren in der Öffentlichkeit, damit ich ja irgendwann mal angefragt werde, dass mein Traum eigentlich war, im Tatort eine Nachrichtensprecherin oder eine Leiche zu spielen.
Ja, das habe ich auch immer gesagt, mit der Leiche.
Toll.
Und dann habe ich mal mit jemandem gesprochen, der also wirklich an den Dreharbeiten beteiligt ist. Und der hat mir dann erzählt, dass sie diese Dreharbeiten natürlich in echten Leichenschauhäusern machen. Also die bauen ja keinen Leichenschauhaus nach. Ja.
Wirklich?
Ja. Und wenn die dann da so, weißt du, so aus so einem Kühlfach so einen Sarg rausziehen und da reingucken, war mit ihm, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Schauspieler, der hat mir erzählt, dass als er dann da drin, also er konnte dann, nebenan waren dann echte Leichen. Und diese Kühlfächer, wo du vorne dieses, also hat er vielleicht mir auch veräppelt, aber hat er erzählt, wenn du diese vorne diese Klappe aufmachst, ne, dann denkst du ja, das sind so Art Fächer. Das ist aber nicht so.
Hätte ich auch gedacht.
Weil hinter den Fächern sind es einfach nur durchgehende Regale. Das heißt, wenn du da drin liegst als Leiche, verkleidet, siehst du rechts und links von dir die echten Leichen. Hat der mir erzählt.
Wenn du noch sehen könntest.
Nee, du kannst ja sehen.
Aber du bist ja eine Leiche.
Ja, aber du spielst ja nur eine Leiche. Du bist ja dann, wenn du dann
so,
wenn die da draußen
dachte,
drehen
meinst,
und die Klappe ist zu, guckst du ja vielleicht mal nach rechts und nach links, was daneben
du
dir
meinst,
ist.
Du meinst, wenn die Person, die die Leiche spielt, sieht dann die echten Leichen.
Ja. Hat er mir erzählt. Und seitdem möchte ich keine Leiche mehr sein.
Warte mal. Du, Judith, ich recherchiere das. Wie heißen diese Teile nochmal?
Welche Teile?
Leichenteile? Nee, diese, da wo die Schubladen drin sind. Ist das ein Leichenschrank oder eine Leichenkommode von Ikea?
Ja, weiß ich nicht, wie man das nennt.
Leichendoppelkühlschrank von Kältetechnik Rauschenbach.
Im Ernst? Da gibt es einen Google-Eintrag zu?
Ganz viele. Es gibt Leichenschrankhersteller.
Das gibt's auch.
Leichenschrankhersteller. Leichenzellen, Kühlschrank mit Totenkeller.
Ariana, an dieser Stelle muss ich dich darauf hinweisen, dass du dich möglicherweise gerade verdächtig machst durch die Art deiner Suchanfragen. Erst hast du nach einem Ehepaar gesucht, das sich gegenseitig massakriert und umbringt. Jetzt bist du schon bei Leichenkühlschränken. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht zurückkommt.
So, warte mal, ich sehe es aber jetzt. Also, das ist natürlich jetzt nur ein Doppelkühlschrank für 8 Verstorbene. Aber da sieht man zumindest was. Und zwar, da gehen aber 2 große Einzeltüren auf. Und hinter der einen Einzeltür ist quasi eine Viererliege, wo 4 übereinander liegen. Da sieht es aber jetzt so aus, als wäre die. Ah, toll, die haben einen Bauplan angefügt.
Oh Gottes.
Wow, die sind vorbereitet auf mich. ja, super. Warte mal, das ist ein Grundriss davon. Oh mein Gott, Judith, selbst im Grundriss sieht man, dass es stimmt. Hier ist ein dreitüriger Leichenkühlschrank und es ist exakt so. Es sind 3 Türen, aber der Raum, es ist ein Raum. Es gibt keine Zwischentüren.
Ja, es ist ein langes Regal, wo man dann mit Abstand liegt, ne? Und vorne gibt es aber einzelne, siehst du, genau so hat er es mir, wer war das denn?
Okay, aber warte mal, jetzt kommen wir zu einem Schrank für 24 Verstorbene.
Also irgendwer hat mir das erzählt, der auch schon mal in so einem, also bei Dreharbeiten dabei war oder da... Das schon mal drin
ja,
gelegen hat als
Leiche. Ich muss aber sagen, jetzt hier gibt es eine Zellenfachanlage für 24 Leichen, für normale Verstorbene. Ich weiß nicht, was unnormal Verstorbene. Ach so, weil hier gibt es noch, hier gibt es noch eine Schrankfachanlage mit Luken für adipöse Verstorbene. Okay, aber was auch immer normale Verstorbene sind, also von den Proportionen her, ist jetzt
so ernst.
Ja, warte, normale Verstorbene und hier sind es definitiv Kammern, muss ich leider sagen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Türen und hinter den Türen befinden sich so Kammern, in denen 3 Ebenen sind. Aber vielleicht hat diese Person, Axel Prahl oder wer auch immer es war, ja, hier ist ein Grundriss, auch
ich glaub,
hier
es war
in
nicht
der 20er-Anlage.
Aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ich finde es irgendwie, ein bisschen eklig, dass wir jetzt die ganze Zeit über Leichenschränke sprechen.
Du hast das Thema aufgebracht.
Nee, und ich finde es vor allen Dingen, ich finde es gar nicht eklig, dass wir drüber sprechen. Ich glaube, dieses Unwohlsein, was von meinem Körper Besitz ergriffen hat, seitdem wir das Thema haben, liegt eher daran, dass man das im Internet offenbar googeln und bestellen kann. Wer bestellt sich denn sowas nach Hause?
Nur Reiche, weil der hier kostet zum Beispiel 48.000 Euro.
Oh Gott, ich hoffe,
also vielleicht Elon Musk.
Bestatterbedarf ist und nicht irgendwas anderes Komisches.
Aber sagt man nicht eh, dass reiche Leute so viele Leichen im Keller haben, dann brauchen die auch einen Doppelkühlschrank von Kältetechnik Rauschenbacher. Also wo sollen die denn sonst hin? Soll ich jetzt der Vollständigkeit halber eigentlich noch ein paar Filme von der ARD-Mediathek? Ich habe die hier noch offen.
Ja genau, beim Tatort waren wir ja gerade.
Ja, das Noldenhaus sieht mir aus wie ein Thriller, weil da ist eine Polizistin vorne. Das Noldenhaus, kommt ein Vogel geflogen.
Ja, und Romcoms gibt es ja wahrscheinlich auch sehr viele in der ARD.
Romcoms, gucke ich mal, da gibt's,
es
gibt es die Kategorie.
Die Ghetto-Filme, das waren doch ganz oft auch so. Wobei Comedy ist.
Die Ghetto, die macht aber auch den Tatort, ne?
Ja. Ich glaube schon, ne?
Kinder und Familie, Shows und Comedy. Kultur, das sind ehrlich gesagt komische, ach so, hier sind Filme. Ah, also liebe ARD-Mediathek, da müssen wir nochmal ran. Weil wenn ich hier Romcoms suche, das sind ja 30 Unterordner. Aber ich, der Vollständigkeit halber muss ich leider auch sagen, dass die lieben Kollegen und Kolleginnen von Spotify, finde ich auch eine sehr unübersichtliche App. So, Komödie, Kate und Leopold, Einsamkeit und Sex und Mitleid, schwere Jungs, wobei das sind, liebe ARD-Mediathek, das, was ich gerade gesagt habe, bleibt bestehen. Aber jetzt kommt ein Lob. Hier gibt's romantische Komödien als Unterkategorie. Das heißt, das sind die Rom-Coms, über die wir gerade geschrieben haben.
Also, wer sich weiter informieren möchte, ich versuche gerade das Thema zu wechseln, der kann in der ARD-Mediathek unter romantische Komödien ganz viel finden.
Zum Beispiel Süßer September, Liebe ist unberechenbar. Oder auch Zaun an Zaun gucken. Und hiermit gebe ich aber meine liebe Freundin und Kollegin Judith Rakers.
Weißt du, was das gerade war? Was du
Abschweifen, prokrastinieren.
Nee, was du da gerade betrieben hast, ne? Indem du so ganz abwesend dich von einer Sache in die nächste hast gestürzt ziehen lassen, ja eigentlich.
Oh, warte, ich will raten.
Das steht nämlich
auf einem. Weil es ist ja 100 Pro, kommt jetzt ein Begriff.
Ja, es steht auf einem meiner Zettel von der Redaktion.
Okay, nicht sagen.
Das, was du gerade gemacht hast, es beginnt mit R, weil wir ja beim Buchstaben R sind. Und es beschreibt genau das, was du gerade gemacht hast.
Okay, Moment. Ich habe 3 Versuche, ja? Ich finde immer, man hat 3, immer.
Ja.
Raten?
Nein. Was hast du gerade? Guck mal, ich versuche mal.
Dumme
Idee, du warst ja jetzt gerade bei einem Thema und von diesem Thema hast du dich gedanklich auf Abwege führen lassen. Wir waren eigentlich gerade dabei, dass ich beim Tatort schon mal mitgemacht habe und plötzlich hast du recherchiert nach Kühlschränken für Leichen, bist dann da immer tiefer eingestiegen, bist von einem Thema zum nächsten gekommen. Dafür gibt es einen Begriff, der mit R beginnt.
Eigentlich hätte ich gesagt abschweifen, aber das ist es ja nicht.
Nee, muss mit R beginnen.
Warte, 2 Versuche habe ich noch.
Ich gebe dir noch einen Tipp, dann hast du es. Willst du?
Okay,
Das Wort ist eine Metapher für einen langen und verzweigten Tunnel, der scheinbar kein Ende hat. In den
weißt
man reinkriegt.
Ich fühle mich,
und dann
ich fühl mich wie bei Wer wird Millionär, wo man immer vorm Fernseher sitzt und denkt, mein Gott, es ist doch so einfach C, was denn sonst? Rotkäppchen ist die richtige Antwort. Und dann sitzt man da und denkt, hä? Und wirklich, ich sitze vorm Fernseher und denke, bei der 500-Euro-Frage, das ist doch nicht dein Ernst, dass du darüber, jetzt nimmst du noch den Telefonjoker, das ist doch wirklich einfach, Annemarie. Und jetzt sitze ich hier und denke, was ein Tunnel am Ende des Tunnels?
Ja, also es ist eine Metapher für einen Tunnel, in den man hineinklettert, der immer tiefer wird, immer verzweigter, aus dem man nicht mehr rauskommt und wo man dann eigentlich abschweift von dem eigentlichen Thema, mit dem es mal losgegangen ist. Dafür gibt es einen Ausdruck.
Oh Gott, Judith, das hier ist gerade das Wer wird Millionär-Phänomen, würde ich es mal benennen. Dass, wenn man in der Situation selber ist, man plötzlich richtig blöd aussieht. Ein Tunnel, der sich immer weiter verzweigt. Also ist aber auch gemein, weil Wer wird Millionär sind 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Hier ist gar nichts vorgegeben.
Offene Frage.
Ein Tunnel, sehr offen, viel zu offen für mich. Ein Tunnel, der sich immer weiter verzweigt, wie nennt man die denn erstmal? Ein Kanalsystem. Kanalisation.
Welche Tiere bauen solche Tunnel?
Maulwurf. Maulwürfe.
Da fängt ja nicht mit R an, ne?
Regenwürmer.
Nein, geh mal ins Englische.
Regenwürmer.
Geh mal ins Englische, Hase.
Rainworms.
Geh mal ins Englische, Hase.
Ja, hab ich doch. Rainworms.
Hase, jetzt geh doch mal ins Englische.
Rabbit. Rabbit. Ich denke, okay, einmal
Hase.
Nennt sie mich Hase. Ja, sie mag mich halt sehr gerne, aber dass sie 3-mal Hase ich kenne ihn nicht. Aber ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt irgendwie auch nicht so auf dem aktiven Schirm gehabt, dass Hasen so buddeln, aber stimmt. Ja,
die bauen sich
Hasenloch,
pass auf,
Rabbit
und
Hole.
Rabbit Hole, das kommt, das war jetzt sehr gut ermittelt, das kommt aus dem Buch Alice Abenteuer im Wunderland.
Im Wunderland, ja, und zwar ist
das,
das weiß
also
ich.
Das Buch kommt von 1865, ich wusste gar nicht, dass es so alt ist, das habe ich wirklich auch wieder gelernt hier in der Vorbereitung zu diesem Podcast von Lewis Carroll, ich hoffe, den spricht man auch, oder ist es eigentlich eine Frau, sie spricht, weißt du das, wer Alice im Wunderland geschrieben hat, Mann oder Frau?
Lewis ich meine, Carroll? Es ist ein Mann. Lewis. Aber ich gucke, ich recherchiere das.
Wahrscheinlich war es 1865 ein Mann. Ja, wahrscheinlich. Und der Ausdruck Down the Rabbit Hole, der kommt genau aus diesem Buch, weil nämlich im ersten Kapitel Alice einem weißen Kaninchen in den Kaninchenbau folgt und dort sehr tief fällt und sehr lange, um schließlich in dem bizarren Wunderland zu enden. Dieses Bild, das wird seitdem als Metapher genommen, Down the Rabbit Hole, wenn genau das passiert, was gerade passiert ist. Du hörst was, lässt dich ein, machst diesen ersten Schritt in den Tunnel und dann fällst du tausend Abzweige und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen, würde man im Deutschen vielleicht sagen. Und verlierst so ein bisschen auch das eigentliche Ziel aus den Augen, aber lässt dich so, weißt du, lässt dich ein und dann passieren
Treiben.
Dinge und du kommst vom nächsten, von einem zum nächsten. Und auf Social Media gibt es auch sogenannte Social Media Rabbit Holes, die auch wirklich tatsächlich auch gemacht werden von den Plattformen, denn der Algorithmus ist letztlich sowas. Weißt du, der Algorithmus versucht dich ja möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne das von mir. Ich gehe einmal irgendwie in meine Timeline und gucke mir irgendein lustiges Tiervideo an von irgendeiner Katze, die einen Labrador verkloppt. Und dann kommt, dann kommt das nächste Video, wie die Katze einen Rottweiler verkloppt. Und dann kommt das dritte, vierte, fünfte und 45 Minuten später gucke ich mir an, wie irgendwelche Wellensittiche sich abgerissene DIN A4 Blätter als Schwanzfedern hinten in den Popo stecken. Also, weißt du?
Judith! Weißt du, was ich noch schlimmer finde, Judith? Das geht mir so oft so. Ich mache die App auf und will was gucken. Also will zum Beispiel gucken, was hat mir meine Freundin Judith Rakers eine Nachricht geschrieben? Oder wie viel Likes hat denn mein letzter Post so bekommen? Und dann gehe ich rein, 20 Minuten später mache ich das Handy wieder zu und denke, was wollte ich nochmal?
Ja, genau das. Rabbit Hole.
Das ist so
down
schlimm.
The Rabbit Hole.
Ja. Ja. Ich kann dir jetzt übrigens nach kurzer Recherche auch sagen, wer das Buch geschrieben hat. Pass mal auf. Ich hoffe, du sitzt und hältst dich fest. Du fliegst vom Hocker. Alice im Wunderland wurde geschrieben von Charles Lutwidge Dodgson. Aber das war ein so menschenscheuer und eigenbrötlerischer Mensch, dass er sich ein Pseudonym ausgedacht hat, und zwar Lewis Carroll.
Ach, guck mal.
So, wieder was gelernt. Und ich schwöre dir, warst du schon mal bei der Promi-Ausgabe von Wer wird Millionär?
Ich würde niemals in diese Sendung gehen. Ich kann unter Druck gar kein. Nein, ich mache ja manchmal
wirklich
mit bei diesen Sendungen, ne? Aber nicht, also nur wenn es heißt, ja, geht eigentlich nicht um Wissensfragen unter Druck, weil wenn du mich unter Druck, Zeitdruck oder noch schlimmer, ich war jetzt neulich wieder bei Was kann der Mensch? Da war ich im Team mit dem Bergdoktor. Mit dem Herrn Siegel. Und der hing dann in so einer Art Geschirr von der Decke runter und kriegte ganz viel, ich weiß nicht, irgendwas wurde ihm entgegengepustet. Und also er musste was ausstehen und ich musste irgendwie in der Zeit Wissensfragen beantworten. Diese Situation fand ich noch schlimmer, als wenn ich selber da gehangen hätte, weil ich ja jetzt verantwortlich dafür war, dass er in eine ungute Situation kommt. Das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich keine von diesen Fragen beantworten konnte. Und wenn du mich gefragt hättest, welche Farbe hat das Rote Kreuz, hätte ich da gestanden, weißt du, und hätte wahrscheinlich grün gesagt, wenn überhaupt irgendwas aus mir rausgekommen wäre. Deswegen, nein, also solche Sendungen sind nichts für mich, das kann ich einfach nicht.
Was ich sehr empfehlen kann, da warst du bestimmt auch schon, vielleicht sogar mehrfach, ist, wer weiß denn sowas mit Kai Pflaume?
Ja, da war ich schon oft.
Da habe ich auch sowohl im Team Hoeker als auch im Team Elton schon mitgespielt. Und da ist ja das Fantastische, dass man genau das machen kann. Man kann einfach mal so frei ins Blaue überlegen, was denn die Antwort oder die Lösung für die gestellte Aufgabe sein könnte und kann sich dem so nähern. Bei Wer wird Millionär ist natürlich das Verfängliche, dass da, es gibt eine richtige Antwort.
Richtig.
Und auf die muss man kommen, weil sie steht da. Und das, was zuweilen unangenehm werden könnte, ist, dass da viele Fragen dabei sind, wo man davon ausgeht oder voraussetzt, dass Menschen mit einer guten Allgemeinbildung sie beantworten können.
Richtig.
Und eigentlich jetzt, wo du sagst, ja, hast du natürlich total recht. Ich sag auch mein ganzes Leben lang, ich würde gerne mal, aber wenn ich dann drüber nachdenke, ich würde mich nicht mal im Leben würde ich mich bewerben, weil ich so ich kann dir auch sagen, was meine Horrorvorstellung ist. Meine absolute Horrorvorstellung ist es ganz einfach. Wenn da sowas kommt wie, wie viel Inch sind 10 Zentimeter? Wenn ich bei sowas verkacke, habe ich absolut kein Problem damit, weil ich mir denke, könnte man wissen, wäre wahrscheinlich auch gut, ist aber nicht so schlimm. Aber mein wirklich, das, ich glaube, das ist mein schlimmster Albtraum. Ich wache nicht nachts auf, weil ich denke, mich sticht ein Zombie ab im Traum und wache schweißgebadet auf, sondern weil ich mir vorstelle, ich sitze bei Wer wird Millionär und da wird dann gefragt, welcher US-Bundespräsident folgte auf, keine Ahnung, da fängt es schon an, auf Roosevelt oder was weiß ich. Weil das sind bei mir, haben wir nicht in dieser oder in der letzten Folge, jetzt weiß ich es gerade selber nicht mehr, darüber geredet, dass ich mir Musik, nee, ich glaube es war in dieser, weil es um Filme ging.
In dieser Folge,
Musik
du,
nicht,
die Alben nicht.
In dieser
ja.
Folge, mhm. ne?
Dass du die Alben
genau,
dir nicht
merken
Genau,
ich merke mir keine Alben und keine Songtitel, ja. genau. Und dass ich mir die deutschen, das klingt jetzt auch verwerflich, aber dass ich mir unsere deutschen Bundesländer merken kann, das finde ich manchmal ein Wunder. Aber bei Hauptstädten dieser Bundesländer, Präsidenten, Minister und Ministerinnen, das ist so schlimm bei mir, weil ich weiß nicht, was da bei meinem Gedächtnis oder in meinem Gehirn falsch gepolt ist, aber irgendjemand hat da vor meiner Geburt wirklich die Stecker in den falschen Anschluss reingesteckt. Das ist so schlimm bei mir, wirklich, es ist so furchtbar und ich habe so eine Angst, wirklich schon seit ich in dieser Medienbranche arbeite, ich glaube, es ist auch schon ein paar Mal passiert, ich konnte mich aber ganz gut rausretten, dass ich in Situationen komme, wo ich vor laufender Kamera oder vor laufendem Mikrofon jetzt sagen müsste oder in meine Antwort einflechten müsste, welcher Präsident oder welche Präsidentin / Minister, Ministerin wann, wo, für welches Ressort verantwortlich war. Mhm. Ich kann mir sowas nicht merken. Und wenn das bei Wer wird Millionär aufkommt und 20 Milliarden Deutsche, 25 Milliarden Deutsche sehen, wie ich nicht beantworten kann, was gerade der amtierende Verteidigungsminister oder Ministerin ist, das ist wirklich meine absolute Horrorvorstellung.
Aber ich glaube, ich meine, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht empirisch, ne? Gar nicht. Das ist einfach nur so ein bisschen Lebenserfahrung. Ich glaube, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich Faktenwissen zu merken, das habe ich auch, genauso wie du,
besonders schlau sind.
Nee, aber dass die wiederum besonders gut sind im assoziativen Denken.
Ja, weißt das du? Ist bei mir tatsächlich
genau
so.
Genau dieses
ja.
so sich rantasten, wie bei wer weiß denn sowas, dass du halt irgendwie einen Film siehst oder eine skurrile Frage und dann dir das so erschließen musst, indem du halt assoziierst, denkst, irgendwie Argumente austauscht und so. Ich glaube, dass es entweder für das eine oder für das andere ein Talent gibt. Aber das ist überhaupt nicht empirisch belegt. Vielleicht gibt es, also gibt mit Sicherheit Studien dazu. Ich habe keine gelesen. Und wenn ich eine gelesen hätte, könnte ich mich nicht erinnern, weil ich mich nicht an Faktenwissen gut erinnern kann.
Aber ich glaube, da ist wirklich was dran, weil ich in der Schule, in den Fächern, die mich wahnsinnig interessiert haben, war ich ziemlich gut. Und in den Fächern, wo es mehr um Faktenwissen ging, wie Chemie, Mathe, Physik und so weiter, ich war so eine absolute Grottenkatastrophe, dass mein Englischlehrer mich mal angesprochen hat und als die Zeugnisse anstanden, die Zeugnisvergabe, und er meinte, er war geschockt, weil er mein Zeugnis gesehen hat und er dachte, ich wäre durch und durch eine Einserschülerin, weil ich so gut in Englisch war. Und er war geschockt, dass ich 4 und ich glaube sogar eine 5 in Biologie oder sowas auf dem Zeugnis hatte, weil das diese Fleiß-Lernfächer waren. Ich würde auch niemals in einem Fleiß-Lern-Studium wie Medizin oder Jura bestehen. Ich würde nicht mal eine Woche da drin überleben, weil ich mir Dinge nicht merken kann. Aber da fällt mir gerade ein, und das muss ich dann aber privat machen, Judith, weil ich finde moderieren, also Moderation ist ja ein Teil meines Berufs, aber kein besonders großer. In den meisten Fällen, wenn ich beruflich was mache, ist das was, was viel mit Improvisation zu tun hat oder ich habe einen gesteckten Rahmen, aber bin einigermaßen frei da drin. Manchmal muss ich aber bei Veranstaltungen oder Formaten moderieren und mich an Fakten halten oder durch Dinge durchführen und entweder ich sage diese Jobanfragen ab oder ich sage sie zu und schlafe 3 Wochen nicht, weil ich panisch darüber nachdenke, wie ich diesen Tag überleben soll. Und du, ich weiß, dass du eine fantastische Moderatorin bist. Und wenn du aber auch sagst, dass du eher assoziativ dir Dinge merkst, das schreibe ich mir auf meine private Judith-Fragenliste, muss ich dich mal nach deinem Erfolgsgeheimnis fragen. Vielleicht kann ich mir von dir noch was abgucken, wie man es verdammt nochmal schafft. Mir fällt gerade ein, das ist nicht nur bei Veranstaltungen moderieren so, sondern auch bei Sendungen, die ein bisschen faktischer als lustiger sind, moderiere ich auch manchmal. Und da wirklich, also die Vorbereitungszeit, die ich dafür brauche, ist nicht mehr normal, weil wenn ich muss nur, wenn ich gehe durch ein Museum und muss drei Sätze sagen und dann noch jemanden anmoderieren, da fängt es bei mir schon an, weil ich mir denke, wie soll ich mir das merken? Da muss ich dich mal dann dazu löchern, wie du sowas machst, wie du da rangehst.
Ja, also es hilft ja immer, wenn man sich die Fakten aufschreibt dann. Ne? Also bei 3 nach 9 zum Beispiel, wenn wir da Gespräche führen, die sind ja immer so 15 bis 19 Minuten lang, habe ich mich ja im Vorfeld beschäftigt mit der Biografie meines Gastes und habe natürlich da auch 1000 irgendwie Namen von, ich sag mal, beispielsweise Filmen gesehen und veröffentlicht und Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen er schon gespielt hat und Regisseure und Stationen aus seinem Leben. Und dann hat der eine 3 Kinder und eine Tochter und der andere Gast hat 2. Mhm. Und da ist es bei mir manchmal mit diesen Zahlen, ich kann mir ja nicht gut Zahlen merken, ist es manchmal ein bisschen schwierig für mich, das so auseinanderzuhalten, wenn ich mich auf 3 Gäste so intensiv vorbereite für eine Sendung. Und dann habe ich immer meine kleinen Zettelchen dabei, also meine Karten und so ein Faktenwissen, das würde ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich schwimme gerade, einfach mit einem Blick nach unten, ne? Ja, du hast ja 3 Kinder, ne? Oder ja, die Auszeichnung war ja da und da oder Modern Talking hatte ja da und weiß gerade, ne, Thomas Anders bei uns in der Sendung, das war die Hochzeit, war, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, da war ich, glaube ich, das habe ich mir gemerkt, ich war so 10 Jahre alt, da hatte er seine Hochzeit mit Modern Talking, 10 bis 12, glaube ich, war ich. Und dann gucke ich auch mal runter auf den Zettel und kann es mir nicht merken und nach der Sendung merkst du ja, ist es auch dann schon wieder irgendwie weg. Ja, viel wichtiger ist ja, dass man dann eben etwas macht, was einem mehr liegt. Also ich führe ja, also bei den Gesprächen ist es ja viel wichtiger, dass du erspürst, wie fühlt der andere sich, dass du es schaffst, eine Verbindung aufzubauen, dass du empathisch bist, dass du die Körpersprache lesen kannst, dass du merkst, der Gast macht gerade dich, dann gehst du einen Schritt zurück in der Fragestellung oder eröffnet sich gerade, dann kannst du einen Schritt nach vorne gehen und noch persönlicher werden. Also diese emotionale Intelligenz ist da ja viel wichtiger. Und deswegen denke ich mir, okay, die Fakten kann ich mir nicht gut merken, die schreibe ich mir auf und dann konzentriere ich mich eben auf die emotionale Intelligenzen, auf das Führen eines Gespräches. Und ich glaube, es ist viel, viel schwieriger, so ein Gespräch zu führen, wenn du sehr, sehr gut bist im Faktenmerken und das alles abrufen kannst, aber du keine Verbindung herstellen kannst. Und ja, ich glaube, da hilft es einfach immer, das ist so, das, ich erzähle das gerade als Beispiel, weil das so vielleicht so der Grundtipp ist, den ich gebe, an der Stelle, sich nicht auf das zu konzentrieren, was man nicht kann, sondern auf das zu konzentrieren, was man kann. Das heißt, wenn du auf die Bühne gehst, nicht zu sagen, ah, jetzt muss ich ja gleich 3 Fakten wissen, scheiße, 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 wo habe ich die? Schreibst du dir die auf, hast halt eine Karte in der Hand, ist nicht schlimm, aber du weißt, du kommst da raus, du strahlst, du hast eine wahnsinnige Energie, mit der du begeisterst und wenn jetzt gleich irgendwas passiert oder eine Panne, dann bist du super spontan, kannst improvisieren. Also einfach sich auf seine Stärken konzentrieren und das, was man nicht so gut kann, irgendwie sich ein Hilfsmittel finden. Es gibt so viele Moderatoren, die zum Beispiel mit Kartensystemen auch arbeiten, ne? Wo dann neben der Kamera jemand steht, der irgendwie die wichtigsten Fakten auf einer Karte hat, zum Beispiel Zahlen. Also Frank Elstner zum Beispiel ist bekannt dafür, gibt er auch ganz offen zu, deswegen kann ich es erzählen. Der hat immer auch bei seiner Talkshow jemanden gehabt, der eine große Karte gehalten hat, wo einfach die wichtigsten Fakten draufstehen, weil er sich das auch nicht so gut merken kann. Einige arbeiten mit Prompter, das wäre wahrscheinlich für dich jetzt nicht so gut, weil dann kannst du nicht mehr improvisieren, wenn du jedes Wort ablesen musst und so. Aber ja, also sich auf das konzentrieren, was man gut kann und sich auch verlassen, dass das dann gut funktioniert und das andere dann eben auf eine Karte schreiben. Das wäre mein Tipp.
Guck mal. Siehst du, Judith, ich habe schon so oft gesagt, möchte es wieder sagen, du bist mein Spirit Animal.
Du hast es schon lange nicht mehr gesagt. Ich freue mich darüber.
Deswegen erfrische ich diesen Ausdruck jetzt nochmal.
Ich finde das schön, weil wir ja heute über Hasen auch gesprochen haben, dass nochmal so ein Tiervergleich kommt.
Sind wir jetzt eigentlich auch in Rabbit Hole gerade abgedriftet, so thematisch?
Ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast ein einziges Rabbit Hole ist.
Ja, ne?
Ich finde auch, wenn wir noch eine Staffel machen sollten, dann sollte sie Rabbit Hole heißen. Weil wir nie das machen, was wir sollen, weil wir immer einen Begriff kriegen und dann beide mit einem Körper nebeneinander giggelnd und kreischend und lachend in dieses Rabbit Hole springen, um dort zu verschwinden und keiner weiß, ob und wann sie wieder auftauchen. Das ist die Beschreibung
für unseren
Podcast.
Judith, jetzt muss ich gerade, du weißt mittlerweile, ich recherchiere gerne, jetzt muss ich direkt recherchieren, ob es einen Podcast gibt, der Rabbit Hole heißt. Das finde ich ja einen genialen Namen für einen Podcast. Was ist denn das für ein Toller Titel.
Guck mal, und wie sind wir drauf gekommen? Nicht, indem wir Faktenwissen hier zum Besten geben können und repetieren können, sondern weil wir assoziativ uns jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Ja, es gibt einen, aber der geht so rund um Business und Startups und so. Ich finde, das zählt nicht. Ich finde absolut, wir können noch einen Podcast aufmachen und den Rabbit Hole nennen.
Wenn es schon einen gibt, ist das ja doof.
Ja, aber der hat ein ganz anderes Thema.
Ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Folgen, die wir jetzt noch haben, bin ich sicher, dass wir noch einen Begriff haben werden, der uns auf die Idee bringt, der ist ja letztlich schon die dritte Staffel. Wenn wir 1+1 Freundschaft auf Zeit als erste Staffel sehen, als wir beide uns kennengelernt haben, und das jetzt hier dann schon die zweite ist, dann wäre es ja schon die dritte. Und möglicherweise begegnet uns in den folgenden Folgen noch ein Begriff, wo wir sagen, das wird das Thema unseres nächsten Podcasts. Und vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch eine Idee. Und wir freuen uns, wenn ihr uns diese in den Feedbacks einmal schickt, diese Idee.
Ja, genau. Unsere E-Mail-Adresse, die müsste eigentlich in dem kleinen Text neben dieser Podcast-Folge stehen.
Wir können sie uns nicht merken, weil wir uns kein Faktenwissen merken können. Deswegen sagen wir dann immer so, guck doch in die Shownotes.
Ich weiß aber, dass sie eigentlich ganz einfach ist. Wir haben sie ja auch schon mal genannt. Sie ist so einfach, dass wir sie uns nicht merken können. Deswegen aber sie, im Text steht sie auf jeden Fall drin. So. Und was wir uns aber merken können, denn das haben wir schon so oft erzählt, dass sich das mittlerweile in unseren vordersten Hirnhautlappen eingebrannt hat, ist, dass es nächsten Freitag an dieser Stelle weitergeht. Barbori und Rakas, die orgeln sich durchs Alphabet und zwar nächste Woche, nächsten Freitag hier in der ARD-Audiothek dann durch den Buchstaben S. S wie Zapalot. Was haben wir heute schon wieder viel gequatscht?
Ja, ich glaube, das schreibt man mit Z.
Zapralot. Nee, Zapralot heißt doch nicht Zapralot.
Doch, ich glaube, es heißt Zapralot. Nee, aber weißt du was, genau das werden wir klären, entweder bei S oder bei Z. Ich finde, es ist wieder ein sehr schöner Podcast geworden. Ich würde fast sagen, es ist mein Lieblingslaber-Podcast, was wir hier machen. Ariana, es war schön mit dir.
Aber du hast auch nur den einen, Judith.
Ich habe nur den einen. Deswegen ist es auch mal, kann ich das wirklich mit Fug und Recht behaupten, es ist ja, mein Lieblingslaber-Podcast.
Und damit sage ich tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Barbori und Rakas gibt es überall, wo es Podcasts gibt, aber die neuen Folgen zuerst in der ARD Audiothek. Alle Folgen von A bis O hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpuppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Hallo. Hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpoppen zu. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpoppen zu. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht es schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpoppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten 3 Episoden findet ihr ab dem 16. Januar überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek gibt es dann schon alle 7 Episoden.